Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Was machst du denn Ostern dieses Jahr?
Ostern? Ach du, hör mal, Eier suchen. Wie feierst du denn? Komm, erzähl mal was aus deinem
Leben. Dieses Jahr mit
Freunden. Mit Freunden?
Aus Berlin.
Aus Berlin.
Wir haben ganz viele Geburtstage, die da reinpurzeln.
Macht ihr dann Eier ausblasen?
Geburtstage von der Frau, Geburtstage anladen. Von meinem Sohn.
Schön. Fallen die alle in den Monat oder was?
Ja, die fallen sogar auf gleiche Tage bei uns.
Ich finde, das ist dieses Jahr alles so früh. Das kommt wieder alles so plötzlich. Ich sag dir.
War doch gerade noch Weihnachten.
Ja, echt. Das auch nicht. Findest du nicht? Ich finde dieses Jahr irgendwie alles früh. Ja.
Der Wein der Woche.
Was hast denn du eingegossen?
Ich habe uns eingegossen einen Müller Thurgau aus Reuhesse. Trocken. Ich bin ja ein riesiger, aus dem Jahr 2022, so das wollte ich nur einschieben, ich bin ja ein riesiger Müller-Thurgau-Fan und ich finde es sehr schade, dass sich sehr viele Weingüter davon verabschieden, weil es ist einfach, finde ich, ist einfach der beste Schollewein.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch
so ein Schollewein. Es ist so herrlich, ja, und er hat auch noch so leichte, ich finde es ja bei einer Scholle immer toll, also ich, auch so ein Riesling für eine Scholle, der muss immer so ein bisschen Frucht haben. Also trocken ausgebaut, aber ein bisschen Frucht haben. Und ich finde Müller-Thurgau, ja, ich mag es einfach super gerne. Und typisch für Müller-Thurgau ist durchaus so dieses Zitronenzestige, manchmal auch das Limettige. Manchmal hat es auch so ein bisschen Flinte, ist vielleicht so ein bisschen Pfirsich. Weil Müller-Thurgau, diese aromatische Ausprägung, die kommt ganz stark darauf an, wie der Winzer oder die Winzerin die Rebsorte im Wingert und halt eben auch im Keller behandelt. Ne? Und es gibt auch einige Winzer und Winzerinnen in Deutschland, die sagen, das ist so ein bisschen der kleine Sauvignon Blanc Deutschlands.
Aber das stimmt auch.
Oder? So ja. Ein bisschen. Es hat diese Frische. Ja, und ich finde das einfach schade. Ich möchte an dieser Stelle nochmal mein Empören hier. Weißt du?
Vielleicht, weil die Rebsorte so ein bisschen angestaubt ist über die Jahre.
Ja, weil immer alle denken, das wäre so Oma Weinchen oder so.
Und es traut sich keiner, das neu zu erfinden. Das ist doch alles nur Marketing, oder?
Ich finde es super. Und es ist auch nach wie vor die meist angebaute weiße Rebsorte Deutschlands.
Da sind wir beim Thema.
Ja, da sind wir doch einfach schon beim. Da habe ich schon wieder die Überleitung hier gemacht, wie eine ganz große.
Ja, wir wollen heute so ein bisschen über das Weinland Deutschland schnacken, das ich definitiv nicht verstecken muss, und Fragen klären. Trinken wir mehr Rotwein? Trinken wir mehr Weißwein? Aus welchen Ländern importieren wir ganz besonders gern Wein oder trinken wir ganz besonders gern Wein? Und vor allen Dingen, wo geht der ganze Wein hin, den wir selbst produzieren, also den wir nicht selbst trinken?
Richtig.
Komm, wir machen mal einen kurzen Deutschland-Check.
Ja. Deutschland-Check. Also, wer hätte es gedacht, Deutschland liegt im Herzen Europas.
In the middle.
Und unsere geografische Lage ist tatsächlich sehr gut für den Weinbau. Und Deutschland beherbergt ungefähr 103.000 Hektar Rebfläche. Und ja, wir haben so sehr heterogene Bodenbeschaffenheit. Also wir haben unfassbar viele verschiedene Bodentypen. Wir haben sehr viele Mikroklimata. Und das ermöglicht natürlich eine ganze Vielzahl an Weinstilen.
Dann lass uns doch mal über die Weinanbaugebiete
sehr gerne
Deutschlands sprechen.
Ja.
Haben wir, glaube ich, noch nie in Ausführlichkeit getan.
Wie viele Weinanbaugebiete haben wir denn in Deutschland?
Das ist eine gute Frage. Was zählst du mit?
13.
Ach so, der Hang in Hamburg zählt nicht mit, der Kleine.
Weiß ich jetzt nicht. Ja. Also das größte Weinanbaugebiet ist genau Rheinhessen. Mit knapp 27.000 Hektar, 26.500 Hektar.
The biggest.
Dann kommt Pfalz, dann kommt Baden, dann kommt Württemberg, dann kommt die Mosel. Mosel denkt man ja eigentlich auch immer, dass das so klein ist, aber es ist gar nicht so klein mit 8.800 Hektar. Dann haben wir Franken, die Nahe, Rheingau, Saale und Unstrut. Dann haben wir die Ahr. Dann haben wir sogar Weinbau in Sachsen.
Saale und Unstrut? Wie viele Hektar gibt es denn in Saale und Unstrut?
Ungefähr so zwischen 600 und 750 Hektar, glaube ich. Irgendwie 750 Hektar.
Sehr familiär.
Da haben wir was an der Ahr. Sachsen, wie gesagt, und Mittelrhein. Und das kleinste Weinanbaugebiet, also das größte war Rheinhessen, das kleinste ist die Hessische Bergstraße.
Ah.
Du so, ah.
Nein, weil das klingt ja ziemlich gleich, wird aber unterschiedlich aufgeführt.
Die Hessische Bergstraße, ja.
Und wird eher Weiß- oder Rotwein angebaut?
Nee, Deutschland ist Weißweinland, also mit etwa 65% der Anbaufläche. Und Rotwein nimmt rund 35% ein. Wobei der Trend immer größer wird zu qualitativ hochwertigeren Rotwein. Also der Trend
das?
Nimmt auf jeden Fall zu.
Weil die Generationen gerade mal wieder wechseln vielleicht? Also das, weil die Weingüter übergeben werden und junge WinzerInnen sich dem Ganzen widmen? Und vielleicht mehr auf Qualität setzen als auf Quantität?
Ja, Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht so beantworten, aber man merkt das schon, dass doch ja die junge Generation sich der Thematik verstärkt annimmt. Und ich glaube aber auch, dass so ein Umdenken stattfindet seitens der Endverbraucher und Endverbraucherinnen, weil früher war das ja so, Deutschland kann nur Weißwein. Und Deutschland kann auch nur Weißwein irgendwie süß und lieblich und Rotwein schon mal gar nicht, weil Spätburgunder, was ist denn das? Und Rollinger, also sorry, das ist ja, weil du kannst ja durchgucken und Rotwein hat ja auch immer kräftig und gehaltvoll zu sein. Und ich denke, dass die Weinstilistik, die auf dem internationalen Markt gefragt ist, sich einfach verändert hat, ja, und auch so aufgeräumt worden ist durch sehr viel Arbeit und Engagement namhafter Winzer und Winzerinnen, dass wir halt eben auch andere Weinstile können. Und ich meine, es gibt einige Spätburgunder in Deutschland, das sind die mittlerweile begehrtesten oder gehören mit zu den begehrtesten Rotweinen.
Das finde ich spannend. Und da sind die deutschen WinzerInnen dann gefolgt, weil wir trinken ja nicht alles alleine, sondern wir exportieren, wie du gerade eben angedeutet hast. Wohin exportiert Deutschland denn die Weine?
Also, vielleicht fange ich mal so an. Also fast die Hälfte aller hierzulande getrunkenen Weine, nämlich ungefähr 40%, kommen aus unseren Weinregionen, also aus den heimischen Weinregionen.
Also fast die Hälfte, großartig. Ja. Das ist schon mal gut.
Und von den ausländischen Herkünften liegen die, was würdest du denn sagen, was importieren wir denn?
Naja, ganz viel Übersee.
Ja, das denkt man, ne? Ja. Also es ist tatsächlich so eher so Europa. Also Italien hat die mit 17% die Nase vorne, hat sogar zugenommen in der Vergangenheit.
Nicht die USA.
2%, nee. Dann Spanien, ne, ist Platz 2 so von dem, was wir importieren. Und auf Platz 3, und das finde ich ganz witzig, wir hatten mich heute vor Aufnahme der Podcast-Folge drüber gesprochen, unser Team draußen hat gesagt, Frankreich wird. Mhm. Also das ist das, was wir mengenmäßig eher importieren. Aber tatsächlich ist es Italien, Spanien und erst danach kommt Frankreich.
Und wohin exportieren wir unsere Weine?
Also die Frage ist erstmal, was exportieren wir? Natürlich hauptsächlich Riesling und Spätburgunder.
Der geliebte deutsche Riesling.
Der geliebte deutsche Spätburgunder. Und zwar in Länder wie die USA, die Niederlande und Großbritannien.
Ja, da ist es.
Aber auch so Länder wie Finnland und Norwegen. Da exportieren wir auch viel so Riesling in Bag-in-Box. Ne? Ist ja da viel gefragter als hier.
Eins, zwei, Kesufe. Die große Frage ist auch, wie viel Wein wird denn überhaupt in Deutschland getrunken?
Ja, das ist eine traurige Angelegenheit. Das sag ich dir so, wie das ist. Ne? Ich habe dir auch noch so eine richtig schöne Übersichtstabelle angefügt.
Lass mal gucken.
Ne, da siehst du Bier, da siehst du Wein, siehst du Schaum, siehst du Spirituosen.
Oh, das ist ja mal.
Und das, was du siehst, ist, dass der Weinkonsum seit Jahren eigentlich rückläufig ist. Jetzt nicht so, ich sag jetzt mal nicht so extrem dramatisch, aber es ist schon so.
Sichtbar.
Ne, sichtbar. Also du siehst es ja hier. Da siehst du von 2015 bis 2022. Und ja, jetzt ist er im letzten Jahr hat er nochmal abgenommen, da ist der Weinkonsum von 19,9 auf 19,2 Liter pro Kopf.
Das ist genau die Zahl, die ich von dir hören wollte.
Also ja, 19 pro Kopf.
Das heißt, wir sind das erste Mal unter 20 Liter seit langer Zeit gerutscht.
Ja. Und das ist aber einfach so, ja, spiegelt einfach so diesen demografischen Wandel wieder und einfach so ein verändertes Konsumverhalten. Und es heißt ja jetzt auch nicht, dass das das heißt ja jetzt nicht, dass es automatisch negativ ist, weil was wir sehen in der Weinbranche ist, dass zwar weniger, aber dafür qualitativ besser getrunken wird.
Sie liest es mir von den Lippen ab.
Ja, hör mal, Jonas, ich weiß
statt Quantität.
Richtig, richtig.
Und wie sieht das mit Schaumwein aus? Ist das mehr geworden?
Das ist konstant. Das liegt hauptsächlich an mir. Nein, ist tatsächlich mit 3,2 Liter pro Kopf relativ konstant.
Da bin ich mal gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht, wenn wir auf die Statistik gucken, weil wir ja schon darüber gesprochen haben, dass es so ein bisschen in Deutschland, also Hype ist zu viel, aber ein Trend zu erkennen.
Vielleicht auch da in das Qualitative, ne? Also wir haben ja immer mehr
so
deutsche Winzer und Winzerinnen, die sich auf eine hochwertige Produktion von Schaumwein fokussieren, verstärkt und ja.
Zu den Trends in Deutschland, darüber sprechen wir nachher nochmal ein bisschen. Geben wir in Deutschland eigentlich viel Geld für Wein aus?
Was würdest du denn sagen, wenn man sich so aktuell den Markt anguckt? Wie ist das Kaufverhalten der Leute?
Ich glaube, das ist mittig. Also,
mittig, ja.
Also ich würde, es gleicht sich so ein bisschen aus.
Also man kann es nicht genau beziffern. Man kann auf jeden Fall sagen, dass einfach die Menschen aktuell ein bisschen mehr aufs Geld schauen und dadurch auch einfach eher die preisgünstigeren Weine aus dem Ausland, wie zum Beispiel, das ist ja einfach so, ne, also Italien, Spanien, Frankreich profitiert haben. Und im Durchschnitt geben die deutschen Haushalte so je nach Einkaufsstätte, ne, ist ein bisschen schwierig da, wie gesagt, eine genaue Zahl zu finden, zwischen 3 und maximal 7 Euro für eine Flasche Wein aus.
Ne? In der Masse.
Ja. Ja. Man muss mal sagen, ist schon ein bisschen her, dass ich studiert habe. Also wann habe ich angefangen, Geisenheim 2011. 2011 habe ich in Geisenheim angefangen. Da hat unser Professor zu uns gesagt, in der Uni, das werde ich nie vergessen, so, ihr Leute, wie ihr da all sitzt, ne? Ihr seid nicht normal. Normal ist, dass man für eine Flasche Wein maximal 5 Euro ausgibt. 5 bis 10 Euro sind schon gehoben. Ja. Und 10 bis 15 Euro sind für die meisten Menschen halt einfach schon Premium.
Das habe ich dir auch schon oft gesagt.
Ja. Das ist halt einfach so, ne? Und
weil du sagst ja auch mal so, ja, müsst ihr euch mal was gönnen. Nehmt euch mal 3 Flaschen, die ihr nebeneinander aufzieht, so.
Ja.
Das machen halt die wenigsten, ne? Also dann zumindest, wenn die Flasche dann irgendwie 20 plus kostet.
Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist ja auch viel Geld. Also,
klar.
Also, es ist alles viel Geld, ja. Inflation ist real.
Aber du könntest schon sagen, dass der Trend in die Richtung geht, dass die, wie wir eben besprochen haben, die Deutschen sich schon auch für qualitativ hochwertigen Wein und somit dann auch für natürlich teilweise vielleicht höherpreisigen Wein entscheiden.
Der Trend geht, wie du richtig gesagt hast, zu qualitativ hochwertigeren Wein und man bemerkt auch ein steigendes Interesse an regionalen und vor allen Dingen auch Weinen, die aus ökologischer oder biodynamischer Landwirtschaft kommen. Das merkt man schon. Und ja, was das Kaufverhalten betrifft, wo würdest du denn sagen, wo wir Deutschen unseren Wein einkaufen? Also wir haben ja den Lebensmitteleinzelhandel.
Da.
Wir haben,
ich würde da. Hundertprozentig sagen, ja, glaube ich schon. Also in gut sortierten Supermärkten.
Ja, ja.
Des Vertrauens wahrscheinlich auch.
Ja, also vollkommen richtig. 64% aller Weine wurden 2023 im LEH eingekauft und damit gehören halt eben diese Lebensmitteleinzelhändler wie zum Beispiel Edeka mit Abstand zu einer der wichtigsten Weinbezugsquellen für VerbraucherInnen. Und wenn man mal sein eigenes Kaufverhalten, sage ich jetzt mal, nicht hinterfragt, sondern beleuchtet oder was auch immer, dann ist das ja auch logisch, weil du fährst hin und machst halt deinen Einkauf. Und was man halt auch nicht vergessen darf, ist, dass wir auch so ein Fachhandelssterben so ein bisschen in Deutschland haben. Und dass halt einfach viele Märkte, also es gibt ja wahnsinnig krass gut sortierte Edeka-Märkte.
Das ist ja gerade das Tolle.
Die decken da ja ein Portfolio ab, das ist ja nicht mehr, also das ist ja nicht mehr von dieser Welt. Ja. Also da kriegst du ja alles. Also
nee, und bei mir im Laden drücke ich auch immer in die Klingel und dann gibt's immer einen, der richtig Ahnung hat.
Richtig.
Das ist bei mir im Edeka gibt's eine Klingel.
Das ist ja dann meistens hast du ja dann sogar dann auf einmal kommt so Holzparketts, ne, und dann kommst du so in diesen Weinbereich rein. Also das ist schon und ich denke, das ist ja, also ich habe selber einen kleinen Lebensmitteleinzelhändler bei uns um die Ecke in Egidienberg, witzigerweise auch ein Edeka, und der ist halt für ländliche Verhältnisse sehr gut sortiert. Und wenn ich irgendwie Freunde spontan zu Besuch habe, dann fahre ich halt dahin und ja, gehe halt ein bisschen shoppen.
Dann lass uns das Ganze nochmal gut strukturiert zusammenfassen und kompakt.
Wir geben uns Mühe.
Deutschland ist Weißweinland.
Das ist richtig.
Und wir haben 13 Anbaugebiete.
Ja, das größte ist
Rheinhessen.
Das kleinste ist Hessische Bergstraße.
Und wir importieren sehr, sehr gerne und die meisten Weine aus Frankreich, aus Italien und Spanien.
Ja.
Ich glaube Italien, Spanien, Frankreich, so in der Reihenfolge.
Das ist vollkommen korrekt.
Und grundsätzlich kann man sagen, dass unser Konsum leicht rückläufig ist.
Aber dafür qualitativ besser.
Sprudeliges wird
ist stabil,
gleich
aufgrund
verkauft.
Meiner Wenigkeit.
Und rund 70% aller Weine werden im Lebensmitteleinzelhandel verkauft.
Ja, was wie gesagt auch nicht verwunderlich ist, weil die auch einfach immer besser sortiert sind und
auch gute Beratung haben so.
Die haben ja teilweise ausgebildete Sommeliers und Sommeliers. Also das ist das wird immer besser und wie gesagt völlig verständlich. Ja.
Dann habe ich notiert, was geben wir Deutsche durchschnittlich je nach Einkaufsstätte logischerweise aus für Wein zwischen 3 und maximal
7 Euro für
7
eine Flasche Wein.
Ja.
Ist immer schwierig, exakt zu beziffern, aber das kann man sich mal so merken, dass das halt eben so die Realität ist.
Und es werden mehr und mehr Weine nachgefragt aus zum Beispiel nachhaltiger Landwirtschaft.
Ja, zum Beispiel aus ökologischer oder biodynamischer. Und auch regionale Weine werden verstärkt nachgefragt. Dieser Trend Regionalität, Nachhaltigkeit, der ist auch im Weinbereich deutlich spürbar.
Dann kommen wir noch zu deinem Wein-ABC.
Lou's Weinlexikon.
Heute
wie Weinschorle.
passend zu unserem Wein der Woche.
Ja.
Ne?
Zum Müller-Thurgau-Schin.
Den hast du so gelobt.
Also Weinschorle ist, wie sich die meisten denken können, eine in Deutschland gebräuchliche Bezeichnung für eine Mische aus Wein mit Sprudelwasser, also Mineralwasser. Und in Österreich kennt man die Weinschorle auch unter dem unter dem Begriff gespritzter oder Spritzer. Und das Mischungsverhältnis, da hat jeder eine andere Definition. Ich habe gelernt, in der Pfalz halb-halb ist das Beste. Und es ist ein super erfrischendes Sommergetränk, jetzt zur Osterzeit oder auch den ganzen Sommer lang. Und da gibt es natürlich dann verschiedene Philosophien, ne? Also welche Rebsorte ist am besten geeignet für den Spritzer. In Österreich ist es mit Sicherheit der Welschriesling und auch der grüne Veltliner. Und in Deutschland variiert es von Region zu Region. In Franken ist es oft sehr Silvaner. In Rheinhesse und der Pfalz halt eben oft Riesling, aber halt eben auch Müller-Thurgau. Einige schwören auch auf Bacchus, ja, weil es noch ein bisschen fruchtiger ist. Und so hat da jeder seine persönliche Definition auf Weinschorle.
Und das ist ja typical German Weinschorle. Wenn man mal nach Spanien guckt, da kenne ich den Tinto Verano.
Ja.
Das ist Rotwein, der mit eigentlich mit Limonade gemischt wird, mit weißer Limonade. In Italien ist es Bicicletta.
Stimmt, ja.
Mit Campari.
Das ist aber schon ein bisschen wilder, du.
Weißwein Campari.
Echt?
Ja, klar.
Oh.
Und Frankreich, Kirr, oder? Mit Creme Cassis, ne?
Ja.
Also Weinschorle ist schon was Deutsches.
Ist schon was Deutsches. Und ist natürlich, also muss ganz ehrlich sagen, ein zu viel kann auch sehr schnell, sag ich mal, datterig machen.
Es ist halt kein Wasser, ne?
Ne, es ist nicht nur Wasser. Aber es ist ein herrliches Erfrischungsgetränk im Sommer und ich mag es auch sehr, sehr gerne. Persönlich liebe ich den Müller-Thurgau in meinem oder den Welschriesling in meinem Spritzer bzw. meiner Weinschorle. Und wichtig, immer zuerst den Wein einschenken und dann das Sprudelwasser.
Und wenn ihr Vorschläge habt für das Weinlexikon, irgendwas wissen wollt, einfach Fragen an Lou habt, dann mailt an cheers@edeka.de. Mhm. Ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben, zum Beispiel bei Spotify. Da lohnt es sich übrigens auch, die Glocke zu abonnieren.
Ja. Ja,
dann bekommt ihr nämlich immer Bescheid, wenn es eine neue Folge gibt.
Ja.
Montag ist
Montags
das jetzt mal der Fall, nicht mehr Donnerstag.
Nicht mehr Donnerstags.
Ja. Und ihr könnt natürlich auch in die Kommis bei Instagram schreiben, um Kontakt aufzunehmen zu uns. Wir freuen uns.
Wir freuen uns.
Ja.
Schau mal, was wird.
Auch auf 5 Sterne.
Bis nächste Woche.
Ist ja nicht mehr so lang. Cheers.
Cheers.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Ich habe gehört, du bist Ernährungswissenschaftler.
Das ist richtig. Und stell dir mal vor, seit über 20 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Essen und Trinken und deren Auswirkungen, wie du siehst. Aber eigentlich bin ich mein eigenes Ernährungslabor. Ich habe quasi alle Foodtrends, Diäten, Ernährungsmethoden, sowie alles am eigenen Leib ausprobiert. Quasi alles außer Tiernahrung. Aber keine Sorge, bei mir ist alles leicht verdaulich.
Sehr gut. Was steht denn als erstes auf dem Speiseplan?
Moment, wer bist du eigentlich?
Achso, ich bin Julia und ich weiß ehrlich gesagt nur, dass wir uns jetzt einmal wöchentlich hier in unserem Stammtisch treffen und ein bisschen fachsimpeln werden.
Du bist quasi Salz in der Suppe oder Salzstreuer.
Ist so, könnte man so sagen. Ab jetzt findet ihr jede Woche eine neue Folge von Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sam auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Schickt uns einfach eure Fragen an die isso@edeka.de oder an unsere Instagram- und Facebook-Pages. Wir freuen uns auf euch.